بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Heute werden wir inshallah ta'ala mit dem 20. Unterricht zur Erklärung der Aqidah Tahawiyyah beginnen. Und die Sätze, die wir heute vorhaben durchzunehmen, sind die Sätze 162 bis 168 inshallah ta'ala. Der 162. Satz lautet: Wir befolgen die Sunnah und folgen der Gemeinschaft, Jama'a. Wir meiden Abspaltungen, Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen. Unter der Sunna verstehen wir in diesem Zusammenhang den Weg des Gesandten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und die Gemeinschaft der Muslime. Damit meinen wir die Gemeinschaft der Sahaba und die Gemeinschaft der Tabi'in und allen anderen, die ihnen gefolgt sind und ihnen folgen werden bis an den Tag der Auferstehung. Das heißt also, wir fühlen uns diesen Gemeinschaften zugehörig, weil sie die Gemeinschaft war, die der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist. Und gerade die ersten Generationen, besonders die der Sahaba, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammengelebt haben, ihr Verständnis vom Koran und ihr Verständnis von der Sunna ist dasjenige, das der Wahrheit am nächsten ist, da sie ja mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren und die Tabi'un mit denjenigen Menschen zusammen waren, die wiederum mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Und so sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation, dann die danach und dann die danach. Insofern ist die Gemeinschaft der Muslime nicht unbedingt eine Gemeinschaft, die lebendig ist, sondern es kann auch eine Gemeinschaft sein, die schon verstorben ist. Wie gesagt, darunter die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Denn ihnen zu folgen, das heißt dieser Gemeinschaft zu folgen, ist Rechtleitung, alles andere ist Irrtum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sprich, solltet ihr Allah lieben, so folgt mir, dann wird Allah euch auch lieben und eure Sünden vergeben. Und Allah ist allvergebend und gnädig. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, denn wir haben ja gesagt, wir folgen der Sunna der Gemeinschaft und wir sagen uns los, oder wir meiden Abspaltungen. Shudud ist auch eine Form, gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, dass man Sachen vertritt, Meinung vertritt, die gegen den Konsens der Muslime gehen. Khilaf ist Meinungsverschiedenheit und Furqa ist dann tatsächlich die Abspaltung. Und Allah sagte Azza wa Jal in Surah An-Nisa: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Das heißt, und wer sich dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, und einen anderen Weg als den der Gläubigen folgt. Und einen anderen Weg als den der Gläubigen folgt. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dem werden wir das zukommen lassen, dem er sich zugewandt hat. Und wir werden ihn in die Hölle eingehen lassen. Und wie übel ist die Heimkehr. Und diese Aya weist darauf hin, dass das Befolgen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam verknüpft ist mit dem Befolgen der Gläubigen. Und die Gläubigen dieser Aya sind in erster Linie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine der Ayat, die auf die Gesetzmäßigkeit des Ijma' hinweisen. Und deswegen steht es uns, deswegen haben wir keine Wahl, wenn die Sahaba radiallahu anhu sich über etwas einig waren, haben wir keine Wahl, außer ihnen darin Folge zu leisten. Und die Grundlage dafür ist diese Aya, denn wer dem Ijma' sich widersetzt, dem droht Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Höllenfeuer Jahannam, möge Allah azza wa jalla euch davor bewahren und schützen. Und deswegen ist diese Abspaltung und gegen den Strom schwimmen nicht einfach nur ein Nachteil für dich in weltlicher Hinsicht, sondern auch in religiöser Hinsicht, im Diesseits als auch im Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala wie gesagt, die Ayat über die Gefährlichkeit, sich in Gruppen und Sekten zu spalten, sind zahlreich. Deswegen begnügen wir uns vielleicht noch mit ein oder zwei Textbeweisen. Allah sagt in Surat Al-An'am, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Das heißt, diejenigen, die sich in ihrer Religion gespaltet haben und Gruppen geworden sind, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Mit denen hast du gar nichts zu tun. إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Ihre Angelegenheit obliegt Allah. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Und hiernach wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Und das ist eine Form der Androhung Allahs subhanahu wa ta'ala, für sie, für das Jenseits. Und auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat vor Spaltungen gewarnt, hat davor gewarnt, dass die Muslime sich untereinander uneinig werden und deswegen in Gruppen spalten, in dem berühmten Hadith von dem Sahabi Al-Irbad ibn Sariya radiallahu ta'ala an, dem er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns an einem Tag eine sehr bewegende Rede gehalten, von der die Augen angefangen haben zu tränen und die Herzen zu zittern, bis jemand sogar sagte, O Gesandter Allahs, du predigst, als würdest du dich von uns verabschieden. Was empfiehlst du uns oder was befiehlst du uns? Dann sagt er, ich empfehle euch zu hören und zu gehorchen, denn diejenigen, die von euch nach mir leben werden, werden viele Uneinigkeit sehen. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der besonnenen Kalifen, der besonnenen und rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Haltet an ihr fest, das heißt an ihrer Sunna, und beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest. Und wehe euch vor den neuen Dingen, denn jede neue Sache ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns in diesem Eden Hadith ein entscheidendes Werkzeug in die Hand gegeben, mit dem wir unterscheiden können zwischen gut und schlecht und mit dem wir uns sicher sein können, dass wir uns auf dem geraden Weg befinden. Und zwar einfach, dass diese Gruppe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Gemeinschaft, von der wir reden, wir sagen Ahlus Sunnah al-Jama'a, die war ja von Anfang an schon immer da, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben sich verkörpert zu seiner Zeit, und das, was sie geglaubt haben und das und die Art und Weise, wie sie gebetet haben und wie sie ihre Religion verstanden haben, da dies ja per se richtig war, per Definition, dass der Weg ist, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt, so wissen wir, dass dieser Weg von Anfang an schon von diesen Menschen umgesetzt worden war. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir ihnen folgen, wir ebenfalls rechtgeleitet sein werden. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Wenn ihr ihm gehorcht, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Was ich damit sagen will, ist, dass alle anderen Wege, die eben später entstanden sind, egal an welche Gruppe wir denken, ob wir an die Schiiten denken oder an irgendeine andere Gruppe, die im Islam im Laufe der Zeit entstanden sind, dann sehen wir, dass diese sich eben nicht festhalten an das, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgehalten hat und die edlen Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Das ist Nummer eins. Das heißt, ein K.O.-Kriterium für jede Sekte ist eben, dass sie ihre Handlungen und ihre Glaubensüberzeugung nicht zurückführen können auf diese Gemeinschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auf irgendwelche Personen, die später gelebt haben. Zweitens lernen wir aus diesem Hadith wichtigerweise, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum nicht alle gleich waren, was ihre Befolgung angeht. Das heißt also, was unsere Befolgung ihnen gegenüber angeht. Und dass die rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen, damit sind die vier Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali gemeint, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wie wir aus anderen Überlieferungen wissen, sind diese damit hier gemeint, dass diese eine besondere Stellung unter den Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben und genießen. Und das ist auch nicht verwunderlich, da sie ja mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam viel zusammen waren und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nicht umsonst wollte, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala anhum das Amt nach ihm übernimmt, alaihi salatu wasallam. Der Beweis dafür, dass wenn wir sagen, wir halten uns an die Gemeinschaft der Muslime, dass es hier nicht darum geht, dass man heute nach links und rechts schaut, wer unter den Menschen muslimisch ist und sich an ihnen festklammert, sondern dass es hier geht, dass es darum geht, den besten Menschen zu folgen, und zwar den ersten drei Generationen und allen voran den Propheten und den Sahaba radiallahu anhum. Der Beweis dafür, dass es eben, dass man dann dieser Gemeinschaft zugehörig ist, ist auch der folgende Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, in dem er selbst sagte: Wer sich an etwas festhalten will, wortwörtlich, wer sich an eine Sunna festhalten will, und eine Sunna ist ein Weg, ja, der einem vorgezeichnet worden ist, wer sich an eine Sunna festhalten will, der soll sich an der Sunna derjenigen festhalten, die bereits verstorben sind. Denn was den lebendigen Menschen angeht, so sind wir nicht sicher, dass er nicht einer Versuchung verfällt. Jene sind die Freunde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie waren die Besten dieser Umma, die Gütigsten an Herzen und die Wissensreichsten an Wissen. Diejenigen, die am wenigsten übertrieben haben. Sie waren ein Volk, das Allah auserwählt hat, um die Gefährten seines Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein und um seine Religion auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise seine Religion zu etablieren. So lernt ihre Vorzüge kennen oder lernt ihre Vorzüge zu schätzen und folgt ihnen auf ihren Fußspuren und haltet an ihren Charakterzügen und an ihrer Religion so weit fest, wie ihr auch nur könnt, denn sie haben sich auf der denn sie befanden sich auf dem geraden Weg. Das ist die Aussage von Abdullah, eine Aussage, die ihm zugeschrieben wird, radiallahu ta'ala. Und auch in einer anderen Aussage sagte er, radiallahu anhu: Du bist die Gemeinschaft, selbst wenn du nur ein Einziger wärst. Du bist die Gemeinschaft, selbst wenn du nur ein Einziger wärst. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Lebendigen unter der Gemeinschaft, sondern allgemein um. Denn am Tag der Auferstehung spielt es auch keine Rolle mehr, wann wer gelebt hat. Sondern du möchtest zusammen sein, obwohl du später gelebt hast, du möchtest zusammen sein mit der Gemeinschaft unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Im 163. Satz sagt der Autor, rahimahullah ta'ala: Wir lieben die Gerechten und Ehrlichen und hassen Unterdrücker und Betrüger. In diesem Abschnitt weist der Autor, rahimahullah ta'ala, auf einige Eigenschaften eines gläubigen Menschen hin, die zur Vollkommenheit seines Iman gehören. Denn zur Vollkommenheit seines Iman oder zur Vollkommenheit seiner Dienerschaft Allah Azza wa Jal gegenüber und zur Vollkommenheit seiner Unterwürfigkeit Allah Azza wa Jal gegenüber gehört es, dass der gläubige Mensch das liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, und dazu gehören natürlich allen voran die Gesandten Allahs und seine Propheten und seine gläubigen Diener. Denn all dies gehört zur Liebe Allahs Azza wa Jal. Deswegen der vollkommene Diener Allahs liebt das, was Allah liebt. Was bedeutet das? Das bedeutet, er macht seine Liebe von den Dingen in dieser Welt abhängig davon, ob Allah subhanahu wa ta'ala sie liebt. Sein Herz schlägt nach der Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und umgekehrt genauso, er verabscheut das, was Allah verabscheut. Er macht seine Abscheu im Herzen abhängig davon, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Insofern freut er sich über die guten Taten und verabscheut die schlechten Taten. Und das ist auch ein Maßstab für dich, um zu wissen, wie gesund dein Herz ist. Denn wenn du dich freust für das Gute und das Schlechte verabscheust und bereust und Hass dagegen empfindest, dann bedeutet es, dass dein Herz lebendig ist und für Allah subhanahu wa ta'ala schlägt. Und das gilt ja sogar schon für die Geschöpfe unter sich. Der Mensch liebt das, was denjenige liebt, den er selbst liebt. Und er verabscheut das, was derjenige verabscheut, den er liebt. Und wenn das für die Beziehung zwischen den Menschen, zum Beispiel und seinen Eltern, oder der Mensch mag für seine Eltern das Gute, und er mag für seine Kinder das Gute und mag für seinen Ehepartner das Gute. Warum? Weil er diese Menschen gern hat. Wie steht es dann um Allah subhanahu wa ta'ala, von dem wir behaupten, dass wir ihn lieber lieben, mehr lieben als alle Menschen allesamt unter ihnen unsere eigenen Familienmitglieder. Insofern muss diese Liebe Allah subhanahu wa ta'ala, und das gehört auch zum Vollkommenheit unseres Tawhid, wie gesagt, dass wir, wenn wir sagen, wir lieben nur alleine für Allah, dann bedeutet das, dass wir das lieben, was Allah liebt. Das heißt, die Liebe zu allen anderen ist jetzt kein Widerspruch mehr und kein Grund für den Mangel der Liebe Allah gegenüber. Warum? Weil es ist ein Zweig von der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, Allah liebt die Gutestuenden, Allah liebt die Muttaqin, Allah liebt diejenigen, die sich ihm zuwenden, Allah liebt diejenigen, die sich reinigen, und all diese Menschen lieben wir ebenfalls. Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht die Betrüger, und er liebt auch nicht die Unheilstifter, und er liebt auch nicht die überheblichen Menschen, und er liebt auch nicht diejenigen Menschen, die offenkundig sündigen, und ebenfalls lieben wir diese Menschen überhaupt nicht. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Bericht bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, es gibt drei Dinge. Wenn sie sich in einem Menschen befinden, dann schmeckt er die Süße des Glaubens. Das heißt, dann wird er nicht nur gläubig sein, sondern er wird es genießen, ein gläubiger Mensch zu sein. Und er wird Freude in seinem Herzen verspüren, die andere eben nicht verspüren. Er sagte Nummer eins, dass Allah und sein Gesandter einem lieber sind als alle anderen. Das heißt, du magst zwar deinen Vater, du magst zwar deine Mutter, du magst zwar deine Kinder, du magst deinen Freund, aber diese Liebe ist untergeordnet unter die Liebe zu Allah und seinem Gesandten. Warum? Weil sie ist ja davon abhängig. Du magst diesen nur, weil es zur Liebe Allahs gehört, oder du verabscheust jemanden, weil es eben zur Liebe Allahs ebenfalls gehört. Das war erstens. Zweitens, dass man jemanden nur deswegen liebt, weil man ihn für Allah liebt. Also magst du einen Menschen nicht aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund seines Vermögens oder aufgrund seiner Nationalität, aufgrund seiner Hautfarbe oder aufgrund seines Aussehens, sondern du magst jemanden nur je nachdem, wie nahe er Allah azzawajal steht. Je gläubiger, desto mehr magst du ihn. Je weiter er sich von Allah azzawajal entfernt, desto mehr Abscheu empfindest du vor ihm. Und drittens sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dass man es verabscheut, zum Unglauben zurückzukehren, nachdem Allah einem daraus errettet hat, dass man dies genauso verabscheut, wie wenn man ins Höllenfeuer geworfen würde, möge Allah uns davor schützen und bewahren. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wir sagen, Allah weiß besser Bescheid, wenn uns etwas unklar erscheint. Wer nämlich redet, ohne entsprechendes Wissen dazu zu haben, der folgt in Wirklichkeit seiner eigenen Neigung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Das heißt, wer ist abgeirrter als jemand, der seiner eigenen Neigung folgt, ohne Rechtleitung von Allah? Anders ausgedrückt, als würde er sagen: Niemand ist abgeirrter als jemand, der das tut. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala: الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ. Diejenigen, die über die Zeichen Allahs streiten, ohne Macht dazu zu haben oder ohne einen Beweis dazu zu haben, ohne ein Argument dazu zu haben, Allah sagt, kabura maqtan inda Allahi wa inda alladhina amanu. Das heißt, höchst hassenswert ist dies bei Allah und bei denjenigen, die geglaubt haben. So, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Das heißt, so versiegelt Allah das Herz eines jeden überheblichen Tyrann. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beigebracht im Koran al-Karim zu sagen, Allahu a'lam. Unter anderem der Geschichte über die sieben Schläfer, als man sich uneinig war, ja, wie lange haben sie denn in der Höhle verbracht? Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمْ قُلْ, also sprich, Allahu a'lam bima labithu, Allah weiß am besten Bescheid, wie lange sie darin verweilt haben, lahu ghaibu samawati wal ard, ihm gehört, oder er ist der Kenner des Verborgenen in den Himmeln und auf der Erde. Und auch als es um die Zahl ging, wie viele es waren, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ, sprich, رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, mein Herr weiß am besten Bescheid, wie viele es gewesen sind. Insofern gibt es mehrere Beweise für den Koran. Und was damit auch gesagt werden soll, man muss nicht unbedingt diesen Wortsatz wortwörtlich, manche Leute denken, man muss es wortwörtlich nehmen, Allahu A'lam darf kein anderes Wort, also, nein, du kannst was auch hinzufügen, hat das weist darauf hin, dass du zugibst, es nicht zu wissen und dass du das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist über den Ausgang der Kinder der Götzendiener, die gestorben sind, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Das heißt, Allah weiß am besten Bescheid, was sie getan hätten. Auch hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Offenbarung dazu bekommen, also obwohl er der Gesandte Allahs ist, und derjenige, dem Allah azzawajal offenbart, wann Allah will, da er keine Antwort darauf wusste, und obwohl er der Gelehrteste aller Menschen ist, hat er trotzdem gesagt, ich weiß nicht. Nur ist es besser zu sagen, Allah weiß am besten Bescheid, weil man dadurch Allah azzawajal gleichzeitig lobt. Aber zumindest sollte man sagen, ich weiß nicht. Und das Wissen dann Allah azzawajal zuzuschreiben, das ist das, was eigentlich verlangt worden ist. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, wenn jeder Muslim nur darauf achten würde, wenn er gefragt wird, zu sagen, ich weiß nicht. Denn das ist ein Anzeichen seiner Taqwa. Und zu antworten, ohne zu wissen, ist ein Anzeichen dafür, dass er Allah nicht fürchtet. Denn derjenige, der über Allahs Religion gefragt wird und sich bewusst macht, dass rechts von ihm sein Paradies ist und links von ihm sein Höllenfeuer ist, je nachdem, was er für eine Antwort gibt, er wird vorsichtig sein, was er sagt. Und er wird nicht aus eigenem Gutdünken einfach irgendetwas sagen. Und sagen, ich denke so und so, aber wir können ja mal nachfragen. Was heißt das, ich denke so und so, wir können mal nachfragen? Sag doch gleich, wir fragen mal nach, weil es interessiert eigentlich niemanden, was du denkst. Wichtig ist nur, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam. Insofern, das kann man sich auch antrainieren, denn alles andere wäre, Gott bewahre, eine Form der Überheblichkeit, einfach, dass man nur Angst hat, dass man nichts weiß. Wenn es unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht geschadet hat, zu sagen, ich weiß nicht, und Jibril alaihi salam, als er gefragt worden, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, wann ist die Stunde, mata sa'ah, dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der gefragt wird, also er selbst, weiß nicht besser Bescheid als derjenige, der die Frage gestellt hat. Also Jibril alayhi salatu wassalam. Insofern, wenn sie selbst zugeben, diese Angelegenheit nicht zu wissen, dann wie steht es dann um Menschen, die Prognosen machen und sagen, die Welt wird noch so und so lange existieren und der Tag wird so und so lange, wird nach so und so vielen Jahren eintreffen. All dies gehört zum Lügen und zum Reden über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte im 165. Satz, Wir sind, ach, taban, die Sahaba radiallahu anhum, zu ihrer Zeit, sie haben gesagt öfter, Allahu wa Rasuluhu a'lam, dass Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Weil sie waren ja mit dem Propheten zusammen, alayhi salatu wassalam, und sie wollten ja von ihm die Antwort kennen, weil der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat manchmal Sachen gesagt, damit sie ihn fragen und er dann eine Antwort gibt. Insofern hat das damals gestimmt, war auch richtig. Aber heutzutage, man sagt einfach, Allahu a'lam, Allah weiß am besten Bescheid. Oder Allah weiß es besser. Im 165. Satz sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wir sind von der Richtigkeit des Masch überzeugt, sowohl als Reisender als auch als Sesshafter, entsprechend der Überlieferung. Diese Thematik hat eigentlich mit dem Aspekt der Aqidah nicht viel zu tun. Also normalerweise, wenn man über Aqidah redet, redet man eher über den theoretischen Teil der Religion. Auch wenn es natürlich einen direkten Zusammenhang mit der Praxis gibt, denn der Mensch wird ja geleitet durch das, was er an Überzeugung in seinem Herzen trägt. Der Grund, warum aber manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, solche Angelegenheiten in die Aqidah-Texte aufgenommen haben, ist, dass Menschen aufgetaucht sind, die diese Sachen in Frage gestellt haben. Und sie haben diese Sachen in Frage gestellt, obwohl sie glasklar überliefert worden sind. Vielleicht nicht im Koran, aber in der Mutawatir Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist es angebracht, dass man den Menschen davor schützt, in die Irre zu gehen, in die Irre geleitet zu werden. Warum? Weil wenn man dem widerspricht, worüber Gelehrte sich einig sind, oder dem widerspricht, was in zahlreichen Überlieferungen überliefert worden ist, dann ist man auf dem falschen Weg und man ist auf dem Irrweg. Und genauso wie man durch eine falsche Glaubensüberzeugung auf den Irrweg gelangen kann, kann man auch durch solche Themen, auch wenn sie aus dem Bereich des Fiqh sind, in die Irre geleitet werden. Warum? Weil wo ist denn letztendlich der Unterschied zwischen Aqida und Fiqh? Wo ist denn letztendlich der Unterschied zwischen Aqida und Fiqh? Wenn du sagst, ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das, oder ich glaube zum Beispiel an den Namen Allahs Ar-Rahman. Das ist der Aqida-Teil. Und auf der anderen Seite sagst du zum Beispiel, ich glaube, dass Allah azza wa jal meinen Wudu akzeptieren wird, wenn ich Masch mache, also streiche über meine Ledersocken. Das ist auch ein Aspekt, der nicht zu trennen ist von der Aqida. Denn du sagst ja nicht nur, man darf so beten, sondern du sagst, das Gebet ist so gültig. Und was heißt, das Gebet ist so gültig? Das heißt, Allah akzeptiert das Gebet so. Das ist ja auch eine Glaubensüberzeugung. Insofern kann man sehr schwer zwischen dem Fiqh und der Aqida trennen. Und das eine ist mit dem anderen verknüpft und untrennbar verbunden. Diese Gruppe, die im Laufe der Zeit aufgetaucht ist und den Masch in Frage gestellt hat, ist bekannterweise die Rafida gewesen. Aber am Anfang des Islam, beziehungsweise nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es auch unter den Sahaba eine kleine Meinungsverschiedenheit über die Gültigkeit des Masch, die sich aber dann gelegt hat, sogar noch zur Zeit des Propheten, zur Zeit des Sahaba radiallahu ta'ala anhum, aufgrund mancher Zeugenaussagen. Insofern ist diese Sache eine gemäß Übereinkunft gültig, dieses Streichen über die Ledersocken. Und diese Angelegenheit ist deswegen auch von entscheidender Bedeutung, nicht unbedingt, weil sie an sich entscheidend ist, sondern weil, worauf berufen wir uns hier beim Masch? Richtigerweise berufen wir uns beim Masch hier auf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das bedeutet, dass was über den Propheten in der Sunna beliefert wird, ist für uns genauso wichtig und genauso entscheidend wie das, was im edlen Koran Karim geschrieben steht. Deswegen, nur weil der Masch nicht deutlich und nach manchen Gelehrten gar nicht im Koran Karim vorkommt, heißt es noch lange nicht, dass der Messias nicht Teil der Religion ist. Denn das wäre der Weg derjenigen Menschen, die nicht an die Sunna glauben. Aber wir glauben an den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und für uns ist beides gleichwertig. Denn beides kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Beides ist eine Eingebung Allahs azza wa jal. طيب, sofern zu dieser Geschichte. Ansonsten ist diese Thematik wirklich detaillierter behandelt im Bereich des Fiqh. Sowohl als Reisender als auch als Sesshafter. Da gibt es ja auch die Unterscheidung dann, wie lange man über die Socken streichen darf. Es geht hier über das Streichen über die Ledersocken. Darüber gibt es quasi keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, weil das Streichen über anderes als Ledersocken, das, also wie Wollsocken, darüber hat der Gelehrte hier nicht gesprochen, weil das ist keine, darüber gibt es keine Übereinkunft unter den Gelehrten, wallahu a'lam. Dann sagt der Autor im 166. Satz, die Hajj und der Dschihad bleiben bestehen, sowohl gemeinsam mit den frommen Regierenden als auch mit den Sündern unter ihnen, bis die Stunde schlägt. Nichts annulliert sie, noch spricht gegen sie. Der Autor, rahimahullah ta'ala, genauso wie er gerade eben über den Masch gesprochen hat und es auf die Rafida abgesehen hatte, wollte auch hier, hat es auch hier wieder auf die Rafida abgesehen, die nämlich gesagt haben, dass bestimmte Angelegenheiten der Religion, wie zum Beispiel der Dschihad, abhängt von der Ankunft eines ihrer unfehlbaren Imam, wie sie behauptet haben. Einer heißt Ar-Rida, wer sie sagen, wenn er auftaucht, dann ist er gesetzlich vorher nicht. Und diese Angelegenheit, wie der Ibn Al-Izz ibn Abdus, Ibn Abdul-Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, ist nichtiger, als dass man sie zu widerlegen bräuchte. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, berichtet über Auf ibn Malik al-Ashja'i radiallahu ta'ala anhu, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes hat sagen hören. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. Die besten eurer Anführer oder wortwörtlich Imame sind diejenigen, die ihr liebt und die euch lieben. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. Sie beten, ihr betet für sie und sie beten für euch. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. Die übelsten eurer Anführer sind diejenigen, die euch verabscheuen und die ihr verabscheut. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. Ihr verflucht sie und sie verfluchen euch. Sie sagten, O Gesandte Allahs, أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكْ. Sollen wir ihnen, O Gesandte Allahs, ihr Amt nicht streitig machen? Sollen wir nicht gegen sie vorgehen? Da sagte er, nein. لَا مَا أَقَامُ فِيكُمُ الصَّلَاةِ. Er sagte, nein, solange sie das Gebet unter euch verrichten nicht. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wem von euch über ihn ein Anführer eingesetzt worden ist und dann von ihm etwas sieht, was eine Widersetzung Allah gegenüber ist, so soll er das, was sein Führer oder sein Anführer an Sünden begeht, verabscheuen und trotzdem dem Gehorsam ihm gegenüber nicht entsagen. Insofern hat der Prophet a.s. hier die Anführer der Muslime in zwei Gruppen geteilt. Und das ist ja das, was der Autor rahimahullah ta'ala hier sagen möchte. Denn er wollte sagen, egal ob sie fromm sind oder Sünder sind. Und das gibt es bei den Rafida nicht. Na, bei den Rafida, die sind alle, die sind ja, sie glauben mir, dass sie unfehlbar sind. Insofern ist dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht vereinbar mit dem, was sie sagen. Und das ist auch immer der Fall, wenn man was erfindet, dann findet man natürlich Widerspruch mit der Offenbarung, ist klar. Aber wenn man von der Offenbarung ausgeht, dann findet man in ihr keinen Widerspruch. Und die, denn das Problem ist, oder Tatsache ist, besser gesagt, dass Sünden allgemein, es gibt zwei Arten von Sünden. Es gibt Sünden, die jemand zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und es gibt Sünden, die man anderen Menschen gegenüber macht. Und wenn jetzt jemand, wie zum Beispiel dein Vater oder der Regierende oder wer auch immer, eine Sünde begeht, die zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala ist, das heißt, er meinetwegen trinkt Alkohol, okay? Oder er hat etwas gestohlen oder er beleidigt. Das sind Sünden, die er begeht, aber das hat ja keinen Effekt darauf, wenn er dir etwas Vernünftiges und Sinnvolles anordnet, zu sagen, ich mache es trotzdem nicht. Also stell dir mal vor, dein Vater raucht und er sagt dir zum Beispiel, geh für die Familie einkaufen. Da sind das, ist das zwar eine Sünde, die er begeht, aber es ist keine Sünde, die irgendetwas zu tun hat mit seiner Stellung als Vater für dich. Und insofern verstehen wir, dass manche Sünden zwar Sünden sind und die sind auch abscheuungswürdig, aber sie haben keinen Einfluss auf das, auf die Tatsache, was er dir verordnet. Umgekehrt, wenn er von dir etwas Sündhaftes verlangen würde, dann natürlich darf man nicht überraschen. Egal wer das ist. Sogar wenn es dein eigener Vater ist, und er verlangt von dir etwas Sündiges zu machen, darfst du nicht auf ihn hören, auch wenn du allgemein ihm gegenüber gütig sein solltest. Die nächste Angelegenheit, wir glauben an die edlen Schreiber, Allah hat sie zur Aufsicht über uns eingesetzt. Das auf Arabisch sind das Al-Kiram Al-Katibin, die Allah Azza wa Jal in Surat Al-Infitar erwähnt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, Kiramen, Katibin, Edle, Schreibende, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, sie wissen, was ihr tut. Auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala, in Surat Al-Zukhruf, in der 80. Aya, أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ, denken sie etwa, dass wir ihre geheimen Worte und ihre vertraulichen Gespräche nicht hören würden? Bala. Doch, وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ, und doch, und unsere Gesandte sind bei ihnen und schreiben sogar auf. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ, wahrlich, unsere Gesandten schreiben auf, was ihr an Pläne schmiedet. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Engel Gesandte Allah sind, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal schickt sie zur Umsetzung seiner Anordnungen hin, wo er will. Ebenso wird berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam im authentischen Bericht. Er sagte, dass die Engel der Nacht und die Engel des Tages sich bei euch gegenseitig austauschen. Das heißt, es gibt Engel bei Nacht, die bei einem bleiben, und es gibt Engel bei Tag. Und bei die tauschen sich aus. Er sagte, وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ, zum Morgengebet und zum Asr-Gebet treffen sie aufeinander. Da steigen diejenigen, die unter euch waren, zu den anderen hinauf. Da fragen sie sie, da fragt er sie, Allah subhanahu wa ta'ala, sie, obwohl er es noch besser weiß, كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي, wie habt ihr meine Diener zurückgeblieben? Da sagen sie, die Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala, أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, das heißt, wir kamen zu ihnen, während sie beteten, وَفَارَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, und wir trennten uns von ihnen, während sie immer noch am Beten waren. Gemeint sind also hier die Gebete des Subh-Gebetes und des Asr-Gebetes. Auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, andere noch Überlieferungen im Koran Karim, die alle darauf hinweisen, dass der Mensch niemals alleine ist Und das stärkt natürlich unseren Glauben an die Macht Allahs und auch gleichzeitig, dass wir niemals alleine sind und stärkt unsere Fähigkeit, die Sünden zu unterlassen, da wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen können, aber wir glauben, dass er uns sieht. Und nicht nur das, sondern wir wissen, dass um uns herum ständig Begleiter sind, die genauestens aufschreiben, was wir sagen und was wir tun. Und Allah azza wa jal kann auch die Engel darauf hinweisen, was wir sogar denken und was wir beabsichtigen. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er folgendes gesagt hat: Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-malaika. Das heißt, jedem von euch wurde ein Begleiter von den Jinn und ein Begleiter von den Engeln anvertraut. Da sagten sie: Auch du, O Gesandter Allahs. Er sagte: Auch ich. Walakin a'anani Allahu alayhi fa aslam fala ya'muruni illa bi khayr. Er sagte: Auch ich, allerdings hat mir Allah ihm gegenüber geholfen. Und dann heißt es fa aslam. Dieses Wort fa aslam kann man entweder übersetzen mit: So hat er den Islam angenommen. So hat er sich ergeben, so hat er den Islam angenommen. Und deswegen ordnet er mir nur Gutes an. Das ist die eine Version dieses Hadithes. Und in einer anderen Version des Hadithes heißt es nicht fa'aslama, das heißt, aslama heißt den Islam annehmen. Ne? Da heißt es fa'aslamu. Und fa'aslamu, diese Dhamma weist darauf hin, dass es die erste Person ist. Und was heißt Salima? Salima heißt unversehrt sein. Das heißt also, ich oder verschont bleiben. Ja? Das heißt also, Allah hat mir gegen geholfen und so bin ich von ihm verschont. Das ist die zweite Version. Manche Gelehrte sagen, also es geht jetzt darum zu gucken, welche Version der Prophet a.s.w. letztendlich gesagt hat. Manche sagen, gemeint ist nicht, dass er den Islam angenommen hat, sondern dass er sich ergeben hat. Denn fa'aslama, aslama heißt ja, entweder er ist Muslim geworden oder er hat sich ergeben. Gemeint ist meistens, er hat sich Allah ergeben. Aber wenn er jemand ist, der praktisch gefesselt worden ist, ja, dann ergibt er sich. Aber das heißt nicht, dass er Muslim geworden ist deswegen. Manche Gelehrte befolgen, sind dieser Meinung, dass gemeint ist, er hat sich ergeben. Das heißt, er ordnet dem Propheten nichts Schlechtes mehr an. Aber, und sie sagen, denn wenn wir sagen würden, er ist Muslim geworden, bedeutete dies, dass der Shaitan gläubig geworden ist. Und das kann nicht sein, denn der Shaitan ist per Definition kein Gläubiger. Und die zweite Ansicht ist, dass man sagt, er ist Muslim geworden. Fa'aslama, er hat den Islam angenommen, er hat sich ergeben. Das heißt, er hat sich Allah azza wa jal ergeben. Und das ist wohl die offensichtliche Bedeutung. Und das Argument, dass der Shaitan nicht gläubig wird, das ist zwar richtig, nur der Shaitan ist ja was? Was ist ein Shaitan? Ein Shaitan ist eine üble Seele. Egal, ob sie von den Menschen ist oder von den Jinn. Und wenn ein Satan von den Menschen den Islam annimmt, dann ist er ja kein Satan mehr. Das heißt, ein Satan ist ja kein Djinn, sondern ein Satan ist eine üble Seele, egal ob sie ein Djinn ist oder ein Mensch. Okay? Und deswegen, wenn dieser Djinni den Islam angenommen hat, dann war er ein Satan, der gläubig geworden ist, und dann ist er ja gar kein Satan mehr. Deswegen die falsche Vorstellung ist, wie gesagt, dass man denkt, ein Shaitan ist, immer ein Djinn. Und das ist ja, nicht der Fall. Der Shaitan könnte auch theoretisch ein Mensch sein. Das ist ja nur eine Eigenschaft dieses Wesens. Tayyib. Wir haben ja gesagt, dass die Engel versus bei uns die Taten aufschreiben. Die Frage ist jetzt, die Engel, kennen sie auch unsere Absichten? Naja, die Absichten, wie heißt es, Allah sagte, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, sie wissen, was ihr tut. Und zu unseren Taten gehören unsere Aussagen, unsere Handlungen. Natürlich sind die Sachen im Herzen auch Taten, aber das sind Sachen, die Allah kennt. Denn das gehört zum Verborgenen und das kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen, dass die Engel dies auch kennen, dann weil Allah es ihnen mitgeteilt hat. Aber grundsätzlich, das gehört zum Verborgenen und niemand kennt es außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn manche Gelehrte sagen, die Engel kennen die Taten des Herzens aufgrund des folgenden Hadithes. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Hadith, wenn mein Diener vorhat, eine schlechte Tat zu begehen, dann schreibt sie ihm nicht auf. Sollte er sie doch begehen, dann schreibt sie ihm als eine einzige schlechte Tat auf. Und sollte mein Diener vorhaben, eine gute Tat zu begehen, dann schreibt sie, aber sie, er sie doch nicht begangen hat, dann schreibt sie ihm als eine gute Tat auf. Sollte er sie doch begehen, dann schreibt sie ihm als 10 Taten auf. Sie haben gesagt, wenn er vorhat, eine gute Tat zu begehen, vorhat. Das Vorhaben ist eine Herzensangelegenheit. Und wie sollen die Engel das aufschreiben, wenn sie nicht wissen, was der Mensch vorhat? Das klingt vernünftig, aber kann man sehr einfach widerlegen. Denn wenn du etwas vorhast zu machen, dann ist es entweder nur in deinem Herzen oder dein Vorhaben zeigt sich in deinen Taten und in deinen Aussagen. Stell dir mal vor, jemand sagt, inshallah werde ich dieses Jahr zu Hajj gehen. Ich habe mir gerade die Geschwister gehen lassen, die noch nicht gegangen sind. Stell dir mal vor, du sagst, ich habe vor, dieses Jahr zu Hajj zu gehen. Was machst du dann? Dieses Vorhaben zeigt sich in der Realität irgendwie. Erstens, du hast es schon gesagt. Zweitens, du rufst eine Firma an, um mit ihr zu Hajj zu gehen. Und du überweist ihnen das Geld. Und so weiter und so fort. Und dann, la qadar Allah, kommt irgendwas dazwischen, wodurch du nicht zu Hajj gehen kannst. Jetzt haben die Engel natürlich gewusst, dass du vorhast, oder nicht? Insofern, bist du zu Hajj gegangen? Nein, noch nicht. Also was wir damit sagen wollen, ist, dass dieser Hadith ist kein eindeutiger Beweis für das, was wir gesagt haben. Aber allgemein, wenn wir eine Überlieferung sehen, in der die Engel wussten, was der Diener vorhat, dann weil Allah Azzawajal es ihnen eingegeben hat. Dann kommen wir zum letzten Satz für heute. Im 168. Satz heißt es, wir glauben an den Engel des Todes, den Beauftragten, die Seelen der Weltenbewohner zu ergreifen. Dieser Satz, so einfach er klingen mag, aber dieser Satz ist natürlich, wenn man ihn verinnerlicht, merkt man die riesige Macht dieses Engels. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt einen einzigen Engel, damit die Seelen eines jeden lebendigen Wesens abzuberufen, wenn es stirbt. Nur Allah weiß, wie viele Seelen er erschaffen hat, wobei ja jede Seele den Tod kosten wird. Allah sagt, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Insofern, diese Todesengel, was er an Aufgaben verrichten kann und wie viele Seelen er gleichzeitig abberuft, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass Allah azza wa jalla ihn eingesetzt hat, die Seelen der Sünder als auch die Seelen der Gottesfürchtigen abzuberufen. Insofern war er auch derjenige, der die Seele Adams abberufen hat und er ist auch derjenige gewesen, der zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und auch ihm gegenüber den Befehl ausgeführt hat. Und er ist derjenige, der jedem von uns eines Tages begegnen wird und sich auch nicht vorher ankündigt. Und wir glauben an diesen Engel des Todes, worauf der Autor, rahimahullah ta'ala, hier hinweisen möchte, ist vielleicht eine kleine scheinbare Problematik in manchen Überlieferungen. Und so sagte Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim, Auf der einen Seite, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Sprich, abberufen wird euch der Todesengel. Und auf der anderen Seite sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zumar, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah ruft die Seelen ab, während sie sterben. Okay? Und der Konflikt ist eben, einmal wird es dem Todesengel zugeschrieben und einmal wird es Allah azza wa jal zugeschrieben. Und natürlich dieser Konflikt, den lösen wir ganz einfach, denn der Engel führt das aus, was Allah ihm angeordnet hat, und man darf demjenigen, der etwas angeordnet hat, die Ausführung der Tat zuschreiben. Ja? Man darf demjenigen, der etwas angeordnet hat, die Ausführung der Tat zuschreiben, auch wenn er selbst die Tat nicht selbst ausgeführt hat. Denn damit etwas geschieht, damit jemand eine Tat ausführt, braucht er erstmal einen Befehl und die Umsetzung. Beides zusammen führt zur Tat. Eine oder dem anderen ist nicht vorstellbar. Selbst wenn du selbst eine Tat ausführen möchtest, dann muss erstmal der Befehl von deinem Herzen an deine Körperglieder gelangen. Insofern, man sagt zum Beispiel, auch im Deutschen sagt man, ich habe schon 3 Häuser gebaut. Oder 3 Geschäfte eröffnet und so weiter und so fort. In Wirklichkeit hat er vielleicht keinen einzigen Finger krumm gemacht, sondern er hat nur jemanden damit beauftragt, der es für ihn macht. Trotzdem schreibt er sich das am Ende zu. Insofern, das ist also kein Konflikt, es ist ein scheinbarer Konflikt, wie man sagt, aber in Wirklichkeit ist es kein Konflikt. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Todesengel für die Menschen eingesetzt, damit sie wissen, dass dieses Leben nicht für immer anhalten wird und dass, wie Allah sagte, kullu man alayha fan, das heißt, jeder, der auf ihr ist, der auf der Erde ist, wird zu Ende gehen oder wird ein Ende erleben oder wird vergehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darüber hinaus auch berichtet, was in den Augenblicken des Sterbens geschieht und auch in den Augenblicken nach dem Tod geschehen wird. Und all dies weist darauf hin, dass dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wahrhaftiger Mensch war, der von Allah diese Informationen bekommen hat. Und deswegen sagte Allah über den Tod selbst, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Das heißt, wenn die Seele abberufen wird oder wortwörtlich, wenn die Seele ergriffen wird, genommen wird, dann folgt ihr der Blick. Dann folgt ihr der Blick. Und deswegen, das weist darauf hin, dass der Mensch diese Seele mit eigenen Augen sieht, wie sie dem Körper entweicht oder wie sie dem Körper entnommen wird. Und dieses Ergreifen und Nehmen ist eine Tatsache. Und das Interessante ist, dass der Koran al-Karim darauf hingewiesen hat, dass der Mensch, genauso wie er jeden Abend einschläft, auch eines Tages sterben wird. Denn Allah azza wa jalla sagte, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Das heißt, Allah ruft die Seelen während sie sterben ab, und auch diejenigen, die noch nicht gestorben sind, während sie schlafen. Okay? Das heißt also, in beiden Fällen verlässt die Seele den Körper des Menschen, und der Unterschied ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die eine Seele bei sich behält und die andere Seele bis auf eine bestimmte Frist zurückschickt zum Körper. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meine und eure Seele ergreifen, während er subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist, in unseren besten Momenten, den Erstigen, der zu imstande ist, und Erstigen, den wir darum zu bitten haben. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa taslima kathira.